Wut ist eine stark aktivierende Emotion.
Das ist Ingrid Brodnik. Sie ist eine der führenden Expertinnen, wenn es um Hass im Netz geht und um Desinformation.
Wütende User, Userinnen interagieren stark und viele Algorithmen sind darauf eingestellt, dass sie das belohnen.
Brodnik analysiert, wie Parteien versuchen, die Massen zu begeistern. Wut spielt hier eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel, wenn sich Grüne für Naturschutz einsetzen und wenn Sozialdemokraten mobilisieren.
Wisst ihr, was die ÖVP macht? Das ist keine normale politische Auseinandersetzung. Die haben ein Weltbild. Die wollen uns zu Bittstellern machen. Die wollen uns zu Bittstellern machen in allen Bereichen.
Aber eine Partei beherrscht es besser als alle anderen, uns wütend zu machen.
Remigration ist Trumpf, liebe Freunde.
Die FPÖ setzt natürlich stark auf Wut als Emotion rund um Migration, rund um andere Themen.
Gibt ja überhaupt nichts einzuwenden gegen einen Geheimplan. Ja, genau das, was wir brauchen, dass die alle heimgehen.
Ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn man wirklich zum Beispiel die anderen entmenschlichen beginnt, wenn man versucht, Menschenrechte einzuschränken oder wenn demokratische Standards verletzt werden.
Ich bin Scholt Wilhelm vom Standard und in diesem zweiten Interview unserer Inside Austria Sommerserie spreche ich mit Autorin Ingrid Brodnik darüber, wie Österreichs Parteien Wahlkampf auf sozialen Medien betreiben. Sie erklärt uns, welche Tricks Politikerinnen und Politiker dabei einsetzen und wieso die Wütendsten nicht zwangsläufig die Wahl gewinnen. Ingrid Brodnik, herzlich willkommen zu unserer Interviewserie hier von Inside Austria.
Hallo, ich freue mich.
In Ihrer Arbeit untersuchen Sie wirklich die grauslichsten, dunkelsten Seiten des Internets. Wann war denn der Moment bei Ihnen erreicht, an dem Sie gesagt haben, ja, ich kann nicht genug davon bekommen, von diesen dunklen Seiten, von diesen Abscheulichkeiten. Ich mache das jetzt zu meinem Beruf.
Ja, lustigerweise würde ich es genau umgekehrt ausdrücken. Nicht im Sinne von, ich kann gar nicht genug von solchen Hasskommentaren oder Falschmeldungen bekommen, sondern für mich ist das fast schon eine Art Verteidigung. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der sehr digital war, immer viel online, früh auf Social Media. Und dann kriegt man zum Beispiel Hasskommentare mit. Und eine Umgangsmöglichkeit ist, dass man auf so etwas was Produktives macht. Das heißt, ich sammle solche Beispiele, um dann das systematisch aufzuarbeiten, um zum Beispiel aufzuzeigen, das ist ein typischer Post gegen Frauen. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie Frauen erniedrigt werden. Das heißt, gerade weil ich dann aus etwas so Derben oder Schrecklichen auch was wieder Konstruktives machen versuche, gibt mir das Halt. Ich habe erst neulich für mein neuestes Buch mit einer Psychotherapeutin, die heißt Dorothee Scholz, gesprochen. Die berät sehr viele Opfer von Hass im Netz. Und ein Zugang ist, dass zum Beispiel auch die Sinnhaftigkeit im eigenen Schaffen zum Beispiel Opfern von Hass im Netz helfen kann. Wenn sie sich daran erinnern, dass sie sich ja für was Gutes einsetzen. Weil oft werden ja auch Leute fertig gemacht, die, was weiß ich, sich für Menschenrechte einsetzen, die so aktivistisch unterwegs sind oder die einfach irgendeinen Zweck verfolgen. Wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, ich kann dich auch noch irgendwo beschreiben und das damit so ein bisschen zu was anderem umarbeiten.
Und wir wollen uns heute anschauen, wie vor allem die Parteien in Österreich soziale Medien und das Internet für sich nutzen. Jetzt mal angenommen, Sie würden sich mit Österreichs Politik noch nie zuvor beschäftigt haben, ist jetzt natürlich schwer. Und Sie sehen sich dann zum ersten Mal die Parteien und deren Online-Auftritte an. Welches Bild würden Sie dann von Österreichs Parteienlandschaft erhalten?
Also ich glaube, mein erster Eindruck wäre Jössers, weil ich würde eigentlich auf zwei Realitäten treffen. Das eine ist wirklich die Realität der FPÖ, die so eine Art Schicksalswahl versucht einzuleiten und die mit einer stark moralisch-emotionalen Sprache arbeitet.
Du findest, dass tägliche Messerstechereien zu unserem Alltag gehören sollten? Dann wähle nicht die FPÖ. Falls nicht, wähle die FPÖ, denn es geht um dein Österreich.
Es wird quasi angekündigt, eine Art Abrechnung am Wahltag zu führen, wohingegen die anderen Parteien erstens nicht so stringent sind mit ihren Botschaften. Also da sieht man mal den Bundeskanzler in der Mannschaftskabine bei den Fußballern. Dann sieht man was zum Renaturierungsgesetz.
In den entscheidenden Momenten sieht man dann, ob das Sonntagsreden sind oder ob man es wirklich ernst meint. Und ja, ich meine das wirklich verdammt ernst.
Okay, die Grünen setzen sehr stark auf Klima, das stimmt sicher. Aber ich würde so stattdessen so diese andere Seite Österreichs sehen, wo die anderen Parteien mal das und mal jenes erzählen. Und das zeigt, glaube ich, die politische Debatte sogar durchaus gut. Nämlich, es gibt eine pluralistische politische Diskussionskultur in Österreich und dann gibt es die FPÖ, die das Gegenteil macht, die dauernd versucht, einfach ihre zentralen Themen zu setzen und das sicher auch erfolgreich tut.
Lassen Sie uns das gleich aufdröseln. Das sind sehr spannende Gegensätze, die sich da auftun. Wie wird denn der diesjährige Wahlkampf im Netz geführt? Gibt es da klare Trends abseits dessen, was Sie jetzt beschrieben haben? Und findet jetzt alles nur noch auf Social Media statt?
Genau, der größte Trend ist in Wirklichkeit, dass die Parteien unglaublich viele Kanäle bedienen müssen. Weil für einige Parteien ist Facebook nur noch ein Zusatzkanal. Vor ein paar Jahren hieß Social Media, ich bin auf Facebook, und dann ging es so um Rankings wie, wer ist der Facebook-König Österreichs? Und wenn eine Partei auf Facebook vorne war, dann hat das genügt. Mittlerweile würde ich sagen, Facebook ist stark FPÖ-dominiert. Die haben dort immer die Nase vorn gehabt und haben das bis heute. Aber es ist ein Mix anderer Kanäle hinzugekommen, wie Instagram und auch jetzt zum Beispiel TikTok. Und dann gibt es noch X für die politischen Insider. Und da ist jetzt die Besonderheit, dass über die anderen Kanäle die Erzählform sich verändern muss. Mhm. Zum Beispiel auf TikTok ist es wesentlich witziger, auch ein bisschen mehr mit Augenzwinkern.
Andreas Schieder, Alter. Hey, Alter. Ich bin 55 Jahre alt und der zweitjüngste Spitzenkandidat.
Und damit tut sich die Politik grundsätzlich schwer, weil ich natürlich im Nationalrat keine Rede halte, wo ich anfange zu tanzen. Ich finde, da sollte man TikTok nicht verblödeln. Es gibt etwas, das nennt man Context Collapse im Internet. Früher gab es ja die These der Filterblasen, wo es hieß, jeder landet in seiner eigenen Blase, wir kriegen nichts mehr von den anderen mit und werden so immer radikaler. Und mittlerweile gibt es eher so Grund zum Verdacht, dass das Problem in eine andere Richtung geht, sondern dass ich im Internet ständig auf Inhalte stoße von Andersdenkenden oder von Leuten, die anders ticken. Und das führt dann dazu, dass Leute, die selbst nie auf TikTok sind, jetzt plötzlich TikTok-Videos von Sigrid Maurer sehen und sich denken, bitte, was führt die da auf?
Spargel! Wer jetzt Angst hat, dass sie gleich wieder einen Song singt, nein, könnt sich alle gleich wieder mal beruhigen, es gibt einfach nur Spargel.
Und dieser Wahlkampf ist ein bisschen kurios, weil die Parteien so viele verschiedene Kanäle bedienen und auf diesen Kanälen verschiedenes Zielpublikum ansprechen. Und das ist die große Besonderheit, dass es viel mühsamer geworden ist, so viel zu bedienen und dass ich verschiedene Erzählformen finden muss. Was aber auch gut ist, weil dadurch natürlich die Chance ergibt, dass wenn was auf einem Kanal nicht so gut funktioniert, auf dem anderen Kanal vielleicht die Debatte wieder anders geführt wird.
Wir haben auf der einen Seite bildlastige soziale Medien, wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, und auf der anderen Seite auch textlastige soziale Medien. Welche Kanäle erreichen denn wen?
Der größte Unterschied ist einfach die Altersfrage. Also wir haben zum Beispiel Facebook, das wirklich ein altes Medium geworden ist, aber gleichzeitig noch immer breit. Und dann haben wir riesige Unterschiede in den Altersgruppen. Ich gebe ein Beispiel. Nehmen wir die 18- bis 24-Jährigen in Österreich. Das sind immerhin 27% auf TikTok, also einer von vier, aber nur noch 14% auf Facebook. Also Facebook ist ungefähr halb so groß wie TikTok bei den 18- bis 24-Jährigen. Und ab 25 ändert sich dann wieder. Und ab 30, 40 habe ich dann irgendwann ein starkes Facebook-Reich vorhanden. Also ich würde es einfach so sagen, ab 40 ist Facebook sicher relevant. Und ich finde auch genügend Jüngere auch dort. Aber wenn ich zum Beispiel Junge ansprechen will, dann gehe ich auf Instagram und vor allem gehe ich auf TikTok. Und dann gibt es auch unterschiedliche Zielgruppen. Ich sehe gerade auf Facebook, dass es so rechte Communities gibt, die sich dort offensichtlich sehr wohlfühlen. Ich würde sogar davon ausgehen, dass Facebook für die anderen Parteien mittlerweile oft ein Problem ist, weil wenn dort die SPÖ, die Neos, auch die ÖVP was posten, kriegen die oft so richtig so eine Lawine an FPÖ-Fans ab, die so dort ihren Unmut ausdrücken. Und im Vergleich dazu ist Instagram jünger, aber vor allem mehr ein Wohlfühlkanal. Auf Instagram gibt es auch unfaire Behauptungen und natürlich auch Hasskommentare, alles Mögliche. Aber weil es ein bildlastigerer Kanal ist und auch ein weniger textlastiger Kanal, ist es trotzdem eine Spur anders. Und dieses Potpourri gibt mir die Chance, meine passende Zielgruppe zu finden. Und übrigens, dieses Potpourri der Kanäle ist auch eine Chance für Newcomer. Wenn ich mir die Parteien ansehe, ist zum Beispiel die Bierpartei eine Partei, die über Social Media lebt.
Aber Herr Flasny, das ist doch eine Utopie.
Ich würde es Vision nennen und
einen vernünftigen oder zu.
Ich finde, die Bierpartei, die macht eigentlich Kalendersprüche für Social Media. Das ist jetzt ein böser Zuspruch, aber was die gut machen, ist oft mit so einem Schmäh in aktuelle Themen reinzugehen, wo ich finde, die Aussage ist richtig, aber es ist halt einfach so dieses klassische, leicht likebare Weisheiten posten. Zum Beispiel, als wir Pride Month hatten, hat die Bierpartei auf Instagram so in die Richtung gepostet, eigentlich sollte es nicht einen Pride Month geben, sondern Akzeptanz von LGBT das ganze Jahr. Also der Aussage stimme ich zu 100% zu, aber das sind halt so Inhalte. Ja, genau, aber es fühlt sich gut an und es ist auch clever genug formuliert, dass es ein bisschen eloquenter rüberkommt, als ich es jetzt so erzähle. Aber das reicht. Und ich bin wirklich gespannt, zum Beispiel, ich weiß es nicht, wie die Bierpartei bei der Wahl abschneiden wird, weil die zum Beispiel sicherlich einen großen Teil ihrer Sichtbarkeit über Social Media haben. Davon würde ich schon ausgehen.
Wir erleben auf sozialen Medien nicht nur Kalendersprüche und gut Vibe-Inhalte von Parteien. Wir sehen zum Beispiel auch, dass Politikerinnen und Politiker emotionalisieren. Welche Rolle spielen denn heute noch Inhalte bei solchen Social-Media-Kampagnen?
Am besten ist die Kommunikation einer Partei, wenn am Ende ein Inhalt wiederholt vorkommt. Weil das Ziel einer Social-Media-Kampagne sollte am Ende sein, dass Leute den Parteinamen hören oder dran denken und sofort denken, Klima oder sofort denken, Soziales oder sofort denken, Migration, was auch immer die Partei setzt. Und die große Herausforderung ist, in einer Social-Media-Welt, die von Algorithmen gesteuert ist, zwar diese emotionslastige Rhetorik mitzuführen, aber gleichzeitig so ein bisschen die Inhalte hineinzuschmuggeln.
Also es ist schon lustig, was da TikTok-Video auslösen kann, weil gehe halt in die Küche, schaue in den Kühlschrank und was ist da? Der vegane Leberkäse. Er ist auch gedacht.
Weil mir hat eine hohe Politikerin zum Beispiel erzählt, dass sie bei solchen TikTok-Videos immer schauen müssen, dass Bewegung stattfindet. Weil wenn sie nur vor der Kamera steht und was Wichtiges erzählt, reicht das nicht. Das passt nicht zur Sehgewohnheit auf TikTok. Darum müssen sie sich bewegen, darum müssen sie gleichzeitig mehrere Dinge machen. Und für das Nicht-TikTok-Publikum fühlt sich das so absurd an, aber hier versucht eigentlich die Politik, Inhalte hineinzuschummeln. Und über die Wiederholung kann passieren, dass Leute dann nicht nur einmal mitbekommen haben, dass eine Partei über dieses Thema spricht, sondern wenn die das 20 Mal machen, dann sehe ich vielleicht 3 Videos von denen und dann sickert das ein.
Tanzen fürs Klima, rappen gegen Migration, so in die Richtung?
Das und, da muss man jetzt einen Schritt zurücktreten, jetzt kann man sagen, ja, aber die FPÖ macht das nicht.
Das wird man ja wohl noch sagen können, ohne sofort als Rassist oder Ausländerfeind abgestempelt zu werden.
Insgesamt machen die ziemlich straighte FPÖ-Rhetorik. Warum? Weil der Unterschied ist, die Rhetorik von populistischen Parteien ist für sich selbst genug schon für Social Media. Populistische Rhetorik zeichnet sich durch gewisse auch Stilelemente aus. Zum Beispiel auch durchaus vulgäre Sprache kommt zum Teil vor. Ein starkes Wir-gegen-die-Bild. Da gibt es viele auch angriffige Elemente. Und das eignet sich gut zu Algorithmen, die Emotionen womöglich begünstigen. Andere Parteien haben auch Zugang zu Emotionen, sind aber weniger im Stil so angriffig. Und die müssen dann vielleicht manchmal sich mehr einfallen lassen.
Hallo beim Politespresso mit dem letzten bisschen Kaffee, das ich noch im Büro gefunden habe. Heute mit einem Thema, das Thema Chancenkonto für jeden jungen Menschen.
Früher gab es da die Info, soziale Medien versuchen, die Leute zu engagen, das heißt zu partizipieren zu bringen. Jetzt spricht man oft von einem Enragement, einer Aufregungsplattform, wenn wir über Twitter zum Beispiel reden. Wer schafft es denn am besten von den Parteien, die bei der Nationalratswahl antreten, dieses Spiel, diesen Mix aus Emotionen und Begeisterung und auch der Verknüpfung von Inhalten auf sozialen Medien, wer schafft denn dieses Spiel am besten?
Wenn ich mir so die nackten Zahlen ansehe, dann ist da schon die FPÖ bei Facebook und Instagram weit vorne oder hat oft sehr sichtbare Beiträge. Aber alle Parteien schaffen es immer und immer wieder hinein. Also ich würde so sagen, wenn man sich anschaut, was funktioniert auf Social Media, gibt es einen Mix an Erfolgsmomenten. Wut ist eine stark aktivierende Emotion. Gibt es etliche Auswertungen, die kamen zum Ergebnis, wütende User, Userinnen interagieren stark und viele Algorithmen sind darauf eingestellt, dass sie das belohnen. Es gibt aber zum Beispiel auch eine neuere Untersuchung von Susanna Pellets und Kollegen, Kolleginnen, die haben gesehen, dass mehrere Emotionen Shares begünstigten. Das war zum Beispiel Wut, Trauer, Belustigung und Karma-Mutter. Das ist nicht so bekannt. Kammermutter ist, wenn man gerührt ist. Mhm. Also man sieht ein Video zum Beispiel von einem Affen, das ein anderes Äffchen umarmt und denkt sich, oh, das ist so herzig, ich muss das sofort weiter teilen. Und selbst in der Politik kann zum Beispiel Kammermutter ausgelöst werden, wenn man zum Beispiel so gerührt ist von der Geschichte von jemandem. Und da würde ich sagen, derzeit sehe ich nicht die großen emotionalen Erzählungen bei den anderen Parteien. Manchmal gibt es einzelne große Erfolgsmomente, die Grünen mit dem Renaturierungsgesetz, da spiegelt Social Media die Realität wieder. Oder es gibt auch so einzelne virale Hits, wenn der Kanzler eben in der Kabine des Fußballteams steht, nachdem die ein wichtiges Spiel gewonnen haben. Die FPÖ setzt natürlich stark auf Wut als Emotion rund um Migration, rund um andere Themen. Auch andere Parteien gehen oft auf Wutinhalte oder gehen auch auf Wutinhalte. Zum Beispiel, wenn die SPÖ der Regierung im Zeugnis sozusagen ein Fünfer ausstellt für Soziales und solches.
ÖVP und Grüne haben uns alle tatsächlich ärmer gemacht. Das ist die Bilanz der schwarz-grünen Bundesregierung.
Also alle Parteien bedienen Emotionen. Die große Frage ist, haben die Parteien eine große Erzählung, die immer und immer wieder sich eignet, diese Emotion zu nutzen? Da bin ich oft skeptisch und da muss ich sagen, sowas wird nicht auf Social Media erfunden. Social Media verstärkt nur Wahlkämpfe. Eine Partei, die keine stark sichtbare Erzählung hat, die wird das nicht plötzlich auf Social Media haben, sondern Social Media ist da eigentlich nur die Vertiefung und auch die Zuspitzung für das eigene Lager. Und wenn ich zurückdenke, es können aber Wahlkämpfe anders sein. Da gibt es Untersuchungen, dass auch Kammermutter Leute aktiviert im Wahlkampf. Das heißt, man könnte auch dieses Gerührtsein, dieses Zusammenkommen und wir bewegen etwas, kann im Wahlkampf ein Element sein. Und ein Wahlkampf ewig lang her, aber der so positiv geführt war, war natürlich der Barack-Obama-Wahlkampf 2008.
Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
Ist schon lange her, aber es zeigt, dass man solche positiven Emotionen tendenziell auch nutzen kann.
Vor 5 Jahren, da haben Sie in Ihrem Digitalreport Folgendes berichtet. Ginge es nach den Popularitätswerten auf Facebook, dann wäre die FPÖ klar die stärkste Partei in Österreich. Das spiegelt jedoch nicht die Realität wider. Heute ist die FPÖ laut Umfragen und auch laut der jüngsten EU-Wahl die stärkste Partei in Österreich. War da Facebook vor 5 Jahren der Realität voraus?
Ich würde es eher so sagen, die FPÖ war quasi Early Adopter. Und wer früh auf Plattformen ist, hat auch stärkeres Wachstum, weil ich über Jahre hinweg viel mehr sammeln kann, weil ich auch selbst erfahrener werde, welche Inhalte funktionieren und welche nicht. Die FPÖ ist bis heute beharrlich konsistent und die hat eine große Krise irgendwie gemeistert, nämlich den Wegfall der HC-Strache-Seite auf Facebook. Das war für die eine Katastrophe. Und sie haben mit beharrlicher rechtspopulistischer Kommunikation es geschafft, die Kickl-Seite aufzubauen.
Liebe Freunde.
Und auch ihre Fans irgendwie mittelfristig dorthin zu bringen. Und die FPÖ hat einen riesigen Vorteil gehabt, nämlich die Corona-Zeit.
Nur vernetzt und verbunden in einem friedlichen Widerstand wird es uns gelingen, der Regierung das Handwerk zu legen.
Sowohl politisch als auch einfach auf Social Media gehe ich schon davon aus, dass ein gewisser Teil des Erfolgs dieser Partei mit der Wut in der Corona-Zeit zusammenhängt. Die erfolgreichsten Videos von Herbert Kickl auf TikTok, die stammen noch immer aus der Corona-Zeit. Und da würde ich davon ausgehen, dass der Kickl-Account über die Corona-Zeit, von der Corona-Zeit insgesamt auf den verschiedenen Plattformen sehr profitiert hat und bis heute davon zehrt.
Was ich ganz interessant finde daran ist, die FPÖ mag fleißig sein auf sozialen Medien und früh dran gewesen sein. Aber was ich nicht ganz verstehe, die FPÖ vertritt rechtsrechte bis, sagen wir mal, hochkonservative Werte. Manche würden sagen auch angestaubte Werte, Werte, die aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten davor stammen. Wieso ist dann gerade eine FPÖ, die solche Werte vertritt, auch auf jungen Medien wie TikTok so erfolgreich?
Weil die Realität der jungen Leute auf TikTok eine andere ist, zumindest was sie dort sehen. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich in meinen Feed auf TikTok gehe, sind die Leute um mich immer ganz fertig, weil ich kriege dort rechtspopulistische Stimmungsmache eingeblendet.
Wer sind Sie eigentlich? Ich habe Sie noch nie gesehen. Sie haben ja eben sich auch schon kaputt gelacht. Ein bisschen unseriös.
Das beginnt bei Alice Weidel, die als extrem witziger Mensch inszeniert wird. Man sieht sie immer lachen und irgendwie Schmäh führen.
Nee, ich heiße Weidel.
Dann Herbert Kickl, der mit den stärksten Bonbons von all seinen Reden vorgeführt wird. Und auch so KI-Bilder zum Beispiel, wo mit KI-Bildern so Stimmung gemacht wird, in Wirklichkeit ist die FPÖ ja eh für die Ausländer, aber für die gut Integrierten. Und was ich meine ist, ich bin dann ein junger Typ vielleicht und ich bin verunsichert, wie mein Leben weitergeht. Ich denke mir vielleicht auch, ich habe Zweifel an gewissen Dingen. Und dann gehe ich online und ich sehe diese Partei, die als erfolgreiche Bewegung inszeniert wird. Ich sehe immer nur die witzigsten Situationen, die passiert sind. Und ich habe dann auch Accounts, wo zum Beispiel sehr muskulöse Männer, die irgendwie aus der Bodybuilding-Szene kommen, mir sehr rechtspopulistische Geschichten erzählen und das als positiv verkaufen. Mich wundert keine Sekunde, dass in so einem Umfeld junge Leute sagen, die sind ja gar nicht so arg, die sind so wie du und ich. Und was die andere Parteien nicht so stark haben, ist diese Wohlfühl-Nischen, wo Fans auch solche Inhalte machen. Das ist bei der AfD in Deutschland in meinen Augen noch größer. Ich bin gespannt, ob die FPÖ in ein paar Jahren das noch stärker auf TikTok hat. Das wäre dann wirklich, glaube ich, ein großes Thema, über das wir reden müssten. Mir machen jene Feeds eine Sorge, wo ich zum Beispiel total viel rechte Erzählungen von angeblich coolen Mackern eingeblendet bekomme, aber andere Erzählungen vielleicht nicht genug sehe.
Für mich klingt das aber irgendwie so, als würden in dem Fall rechte Parteien ein anderes Bild von sich wiedergeben, als sie vielleicht tatsächlich vertreten.
Ehrlich gesagt machen das alle Parteien. Sie machen es noch nicht so geschickt. Weil wir sehen, wenn ich mir anschaue, was sind die erfolgreichsten Posts der Politiker, Politikerin, dann sind da immer diese Social Posts drin. Also zum Beispiel der Nehammer, der sich irgendwo postet am Wochenende von seiner Kraftoase oder wie er es genannt hat, wo er irgendwo sitzt und halt quasi chillt. Oder Sigi Maurer, die auf irgendein Fest geht und dort amüsiert postet. Oder der Herr Babler, der aus der Familie irgendwas von sich erzählt.
So, Christbaum, wie immer rechtzeitig geschmückt. Jetzt geht's bald los mit der Family und jedes Jahr natürlich mein berühmtes Ziehharmonikerstück mit Stille Nacht. Das können fast alle gar nicht erwarten.
Ich finde solche Posts super nervig. Nur, das wäre ein verrückter Ratschlag zu sagen, Leute, postet das nicht. Ich sehe an den Zahlen, dass dieser menschelnde Content, der funktioniert irre gut. Meine Vermutung ist, die meisten Menschen wollen keine Politik in ihrem Feed sehen. Und wenn dann Politiker, Politikerinnen sich beim Fußball zeigen oder bei irgendeiner sympathischen Freizeitaktivität, dann bringt das tatsächlich Sympathiewerte. Und die Parteien sehen einfach, welcher Inhalt funktioniert. Und ich finde das teilweise sehr frustrierend. Warum? Weil jede Plattform, die kommt, glaube ich, muss nochmal ein bisschen spektakulärer, ein bisschen emotionaler sein als die vorherige. TikTok, glaube ich, konnte nur noch neu erfolgreich sein, weil es noch einmal ein bisschen brisanter als Facebook oder auch als Instagram ist. Noch ein bisschen emotionaler, ein bisschen kurzweiliger. Und so ein bisschen sehe ich die Gefahr in diesem medialen Trend, dass wir bei immer kürzeren und immer pointierteren Inhalten landen, was nicht schlecht sein muss, aber in der Tendenz oft schlecht ist, weil gerade Politik nicht immer auf 15 Sekunden erklärbar ist.
Sie haben vorhin schon einen wichtigen Aspekt angesprochen, der funktioniert auf sozialen Medien, und das war die Wut. Welche Rolle spielt denn Wut bei den Wählerinnen, nicht nur bei der FPÖ, sondern auch bei den anderen Parteien?
Das ist in den USA sehr ausführlich untersucht worden, und zumindest dort hat sich gezeigt, dass Wut Leute immer wieder aktivieren kann. Ich gebe ein Beispiel, das ist schon Jahre her. Da hat der Timothy Ryan politische Werbung auf Facebook getestet und es zeigte sich, dass ein politisches Inserat, das Leute wütend machte, mehr als doppelt so stark geklickt wurde als eine neutralere Botschaft. Und es gibt eben weitere Untersuchungen, dass unterschiedliche Emotionen aktivieren, aber in vielen Studien war so dieser Befund, Wut, das bringt Leute zum aktiv werden. Das kennt man auch von sich selbst. Wenn ich wütend bin, erzähle ich das allen. Und das ist einerseits auf Social Media praktisch, wo ich Engagement brauche, damit Leute das weiterteilen.
They're not sending their best. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. And some, I assume, are good people.
Und dann gibt es noch einen zweiten Effekt. Auch was den Wahlerfolg einer Partei betrifft, ist Wut insgesamt eine starke Emotion. Und da rede ich jetzt allgemein von der Gesellschaft, nicht nur von Social Media. Es gibt ein amerikanisches Buch, das heißt American Rage. Das hat ein Politologe namens Webster verfasst. Und der hat gesehen für die USA, dass wenn Leute wütend sind über die andere Partei, desto eher wählen sie auch die eigene Partei, selbst wenn sie den Kandidaten oder die Kandidatin schwach finden. Das heißt, wenn ich einen Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin habe, die nicht perfekt ist, die nicht im eigenen Lager so viel Begeisterung auslöst, gerade dann kann das Wutschüren eine super Strategie sein, damit die eigenen Fans auch wirklich quasi zum Urnengang gehen, damit sie ihre Stimme abgeben. Und das sind so Elemente, dass Wut sich oft rentiert. Wut an sich ist gar nicht schlecht, in vielen Fällen. Weil Wut ist ja oft eine Verteidigungsreaktion. Wenn mir Unrecht geschieht, drücke ich Wut aus, um mich zu verteidigen. Wenn Frauen nicht wütend gewesen wären, dass sie kein Wahlrecht haben, dann hätten wir Frauen wahrscheinlich bis heute kein Wahlrecht. Die Gefahr ist nur, dass manchmal auch zum Beispiel mit Geschichten, die gar nicht stimmen, Wut ausgelöst wird oder dass es ein allgemeines, schnelles Wutklima geben kann, wo dieser Moment, wo man auch wieder weniger wütend ist, vielleicht nicht so richtig existiert.
Wie leicht lässt sich denn ein Wutklima erzeugen heutzutage, auch im Vergleich dazu, wie es früher war vor den sozialen Medien?
Generell, auch ohne soziale Medien, lässt sich Wut super leicht erzeugen. Wir Menschen sehen uns oft als Teil einer Eigengruppe. Die Eigengruppe kann sein, ich bin die überzeugte Autofahrerin, ich bin die überzeugte Fahrradfahrerin, ich bin Frau, ich bin Österreicher, ich bin Fußballfan, was weiß ich. Und wir sehen uns ständig in solchen Eigengruppen. Das ist ganz normal. Und die anderen sind die Fremdgruppe. Und Abneigung gegenüber anderen kann ich erzeugen, indem ich das Gefühl gebe, meine Eigengruppe wird bedroht von einer Fremdgruppe. Zum Beispiel die Migranten nehmen uns die Jobs weg. Oder die Klimakleber wollen unsere Freiheit wegnehmen.
Ich bin der Meinung, dass es nicht nur völlig daneben ist, sondern auch auf vielen Ebenen respektlos. Respektlos den Menschen gegenüber, die tagtäglich in der Früh in die Arbeit fahren, womöglich auch noch Kinder mit im Auto sitzen haben. Respektlos den Polizistinnen und Polizisten gegenüber.
In dem Moment, wo man das Gefühl hat, eine Fremdgruppe bedroht mich oder ich muss mit der Fremdgruppe um fehlende Ressourcen konkurrieren, entsteht Abneigung. Und die ist sehr, sehr gefährlich. So kann man zum Beispiel auch Rassismus erklären. Und dieser Mechanismus war schon immer wahrscheinlich so. Auf Social Media kann ich ihn aber, glaube ich, besonders gut ausleben, dass man sehr schnell in so einem Wir-gegen-die-Denken landet. Es gibt eine Untersuchung und die haben gesehen, dass das Reden über die anderen, jetzt für die USA, ein Erfolgsfaktor auf Social Media war. Also, dass ich sehr viel mich an der Fremdgruppe abarbeite, auch durchaus auch hinhaue sozusagen auf die Fremdgruppe, gibt mir Reichweite. Ich glaube, dass wir alle dazu neigen, dass wir uns sehr viel mit der Fremdgruppe, auch die, die uns irritiert, beschäftigen. Weil über diese Fremdgruppe definieren wir ja auch, wer ich bin. Das ist wichtig für meine eigenen Werte. Ich glaube, gefährlich wird es dann, wenn man wirklich zum Beispiel die Fremdgruppe, die anderen entmenschlichen beginnt. Wenn man versucht, Menschenrechte einzuschränken oder wenn es wirklich auch demokratische Standards verletzt werden.
Wie funktioniert es zum Beispiel anhand der FPÖ, Wut zu erzeugen und damit auch Politik zu machen?
Also die FPÖ nutzt sehr stark eine emotional-moralische Sprache.
Diese Mumie in der Hofburg, dieses politische Chameleon, das schon alle Farben gehabt, außer blau. Wir können stolz auf uns sein, dass er nie auf die Idee gekommen ist, liebe Freunde. Stolz können wir sein, ein politisches Chameleon der Sonderklasse.
Zum Beispiel ein Sujet zeigt den Bundespräsidenten Van der Bellen, und dazu wird Herbert Kickl zitiert, der Bundespräsident darf zum Verrat Österreichs durch ÖVP und Grüne nicht länger schweigen. Da wird vorgeworfen, dass die Regierungsparteien ÖVP und Grüne das Land, die Bevölkerung verraten würden und der Bundespräsident stecke mit denen unter einer Decke. Ja, das ist dieses klassische, die Elite würde angeblich gegen das Volk arbeiten. Und das ist natürlich eine Rhetorik, die Wut erzeugt, weil wenn ich das glaube, dann fühle ich mich im Stich gelassen und dann sehe ich womöglich tatsächlich als einzige wählbare Lösung die FPÖ. Das ist klassische populistische Definition, dass man quasi sich selbst als einzigen wahren Vertreter des Volkes darstellt. Und das ist in seinem Kernelement super wuttauglich. Und dieser starke Einsatz von moralisch-emotionalen Worten wird anscheinend auch in Reichweite belohnt. Zumindest auch das, eine Untersuchung aus den USA, ist dort bei Kongressabgeordneten gesehen worden, dass mit jedem emotional-moralischen Wort auf Twitter die Anzahl der Shares um 12 Prozentpunkte stieg.
The radical left Democrats rigged the presidential election in 2020. Watch the cheating. The radical left Democrats rigged the presidential election in 2020.
Und da muss ich was Zweites erklären, warum das funktioniert. Es gibt den sogenannten Illusory Truth-Effekt, auf Deutsch Wahrheitseffekt. Je öfter ich eine Behauptung höre, desto eher halte ich sie für wahr. Das ist seit den 1970er Jahren in vielen Untersuchungen beobachtet worden. Und so ein bisschen ein Risiko ist, dass ein Teil der Fans oder potenziellen Fans der Partei irgendwann Online-Gruppen beigetreten sind, wo sie immer wieder diese Geschichte hören, die Elite verrät euch, die Medien verraten euch, die Wissenschaft verrät euch, was weiß ich. Und wenn man etwas einmal hört, dann denkt man sich, hä? Aber wenn ich was öfters höre, dann kann es sich wahrer anfühlen. Drum ist Beharrlichkeit in der politischen Kommunikation so wichtig, auch von anderen Parteien, weil durch die pure Wiederholung Botschaften tatsächlich überzeugender klingen.
Wenn es jetzt um die Erstellung von solchen, ich würde sagen, erfundenen Wutkampagnen geht, also wenn man jetzt eine Verschwörungstheorie in den Raum stellt, die gar nicht existiert, wie sehr helfen dann einerseits die Prozesse von sozialen Medien selbst und andererseits auch neue Technologien wie KI zum Beispiel?
Ich bin sehr froh, dass wir bisher noch nicht die schlimmsten KI-Fakes gesehen haben. Es gibt manchmal so einzelne Fotos, sehr stilisierte Bilder, wo man nicht weiß, ist das ein Stockfoto oder hat da vielleicht eine KI das gemacht? Die AfD in Deutschland ist mit Bildern aufgefallen, die doch sehr stark von KI generiert scheinen, etwa wenn Migranten sehr so übertrieben dargestellt werden. Eine wirklich große Gefahr ist, dass Leute kreativ werden im Umgang mit KI und es irgendwo auch unfair werden könnte. Das haben wir in Österreich bisher nicht gesehen, aber ich gebe zwei Beispiele international. Wahlkämpfe können durch KI sehr clever mit beeinflusst werden. Nämlich nicht nur, dass man einfach was Falsches verbreitet, sondern dass man so eine Grundstimmung antreibt. In den USA ist aufgefallen, dass Fans von Donald Trump KI-Bilder machen, wo der frühere Präsident inmitten von Schwarzen steht, also Afroamerikanern, Afroamerikanerinnen, und quasi die alle lustig reinschauen und es so den Eindruck herstellt, Trump hätte viele schwarze Wähler und Wählerinnen. Und das ist quasi keine klassische Desinformation, aber so Stimmungsmache. Das Zweite ist, es gab mittlerweile in unterschiedlichen Ländern so Fake-Audio-Mitschnitte, zum Beispiel über den Labour-Chef in Großbritannien, wo ein Mitschnitt auftauchte, der so den Eindruck herstellt, er würde sein Personal voll niedermachen. Aber es gibt keinen Beleg, dass das echt ist und der Verdacht ist immer, dass das einfach erfunden wurde über KI. Und das heißt, ich kann auch so ein bisschen so Character Assassination machen, indem ich sage, hier ist die Aufnahme und da wird jemand gerade vorgeführt oder da sieht man, wie unfreundlich die Person ist. Und solche Dinge könnten bei uns auch kommen, weil wir hatten auch schon so absurde Tongeschichten. Ich erinnere an die Corona-Zeit, wo sich über WhatsApp so eine Geschichte verbreitet hätte, dass angeblich da und da der Lockdown bevorsteht. Also auch Audio-Dinge können funktionieren.
Wenn man im Bekanntenkreis spricht, wie Politik geführt wird in Österreich, dann kommt immer wieder zurück, das ist alles nur noch ein Kindergarten. Da werden Themen aufgebauscht und dann werden die Gegnerinnen und Gegner beschimpft. Man hat das Gefühl, es geht eigentlich nur noch darum, wütend zu sein, Themen vielleicht größer zu machen, als sie sind, damit man etwas hat, um sich aufregen zu können. Gibt es denn keine echten Probleme, die Politikerinnen mehr besprechen und thematisieren wollen? Warum greifen sie immer wieder auf diese Tricks zurück?
Ein Teil der Antwort ist unsere allgemeine Medienlogik, weil das belohnt wird. Ich gebe nur eine Studie aus 2015 von Sina Blasnik und Kollegen und Kolleginnen aus der Kommunikationswissenschaft. Die haben sich Parteichefs in mehreren europäischen Ländern angesehen und die haben gesehen, dass eine populistische Rhetorik insgesamt erfolgreicher war. Aber sie sahen, dass auch Leute aus anderen Parteien, die gar nicht aus dem klassischen Populismus stammen, wenn die so ähnlich kommunizieren, dass sie bessere Werte auf Social Media erzielen. Und dann kam noch was Zweites. Sie haben gesehen, dass auf Twitter vielleicht manch eine Geschichte hochgespielt wird, aber dass sie dann auch im klassischen Journalismus landet. Das heißt, dieser Kindergarten, der wird ja belohnt. Also ich stelle mir das auch sehr frustrierend vor. Ich möchte auch manche Politiker, Politikerinnen verteidigen. Je mehr ich über Sachpolitik rede, desto schwieriger habe ich es in vielen Momenten. Wir Leute, wir tun immer so, wir möchten Sachpolitik, aber wir schauen hin, wo es spektakulär wird. Und ich habe da keine simple Antwort, um damit umzugehen, außer sich selbst fragen, wenn ich zum Beispiel eine halbe Stunde auf Social Media bin, wenn ich eine halbe Stunde Medien lese, habe ich danach nur Krawall gelesen und tut mir das gut? Fühle ich mich dann besser? Ich glaube, die Antwort ist oft, ich fühle mich aufgewühlter. Oder habe ich was dazugelernt? Also für mich als Medienkonsumentin ist oft so ein Gradmesser, wenn ich jemanden, einem Kanal, einer Zeitung oder auch einer Partei eine halbe Stunde Zeit schenke, wie fühle ich mich nachher? Und wenn ich mich nur emotional aufgeregt fühle, ist das vielleicht nicht ein Moment, wo ich auch was gelernt habe. Vielleicht schon, aber vielleicht nicht immer.
Ich finde das total super, dass Sie sich selbst dann diese Frage stellen, weil ich glaube, jeder hat schon mal das Gefühl gehabt, wenn er auf sozialen Medien unterwegs war, dass man nachher sich eigentlich nicht gut fühlt. Entweder man fühlt sich ja neidisch, wenn man auf Instagram die ganzen tollen Häuser und Urlaube gesehen hat, oder man fühlt sich erregt oder ist sauer, wenn man auf Twitter zu viel unterwegs war. Aber trotzdem entscheiden wir uns dafür, immer wieder in diese Spiralen reinzugeraten, in diese Rabbit Holes einzutauchen. Warum machen wir das? Was passiert in unserem Kopf?
Das Problem ist, bei den großen Social-Media-Apps muss man davon ausgehen, dass die Psychologen und Psychologinnen und Design-Fachleute engagieren, die sehr stark so zum Beispiel das menschliche Bedürfnis nach sozialer Anerkennung bedienen. Also zum Beispiel, dass ich was poste und ich kriege 3, 4, vielleicht auch 10 Likes. In der Realität habe ich wahrscheinlich nicht immer irgendeine Wortmeldung, wo dann 10 Leute nachher sagen, hey, super oder Daumen hoch. Das heißt, das ist sehr genugtuend. Das Zweite ist, ich glaube, oft passiert es ja Leuten, dass sie gar nicht mit großer Intention eine App öffnen und dann ist auf einmal eine Dreiviertelstunde vergangen und man denkt sich, was mache ich hier? Und das ist wirklich diese Reizüberflutung. Zum Beispiel ein wirklicher Gamechanger war leider, als die Plattformen gemerkt haben, dass Videos, die von selbst starten, vielleicht sogar mit Ton irre viele Reize geben und da bleibe ich eher hängen. Und das heißt, wenn ich mir manchmal denke, mir behagt das nicht, dass ich selbst auch da zu viel Zeit verbringe, ist einerseits vielleicht auch eine Abkehr von manchen Plattformen zur Gänze sinnvoll. Und das Zweite ist aber auch so diese Überlegung, wie kann ich die Zeit, die ich dann dort verbringe, achtsamer machen. Dass ich zum Beispiel nicht nur in meinen Feed schaue, sondern sage, ich will jetzt eine halbe Stunde von allen Parteien die wichtigsten Botschaften machen. Ich gehe wirklich strichelmäßig die Parteien durch. Also dieses gegen die Logik, diese Aufregungslogik anzuarbeiten, das kann so ein bisschen ein Bewältigungszugang sein.
In der Pandemie haben wir auch gesehen, wie schwer es geworden ist, mit Menschen mit gegensätzlichen Meinungen zu diskutieren. Und jetzt zeigen auch aktuelle Umfragen, dass bestimmte Wählergruppen wie jene der FPÖ immer seltener auf etablierten Plattformen unterwegs sind, immer seltener Breitenmedien konsumieren. Wie soll denn diese große Versöhnung, wenn man so möchte, funktionieren, wenn immer mehr Menschen auf Telegram oder auf Parteikanälen wie FPÖ TV sich zurückziehen und Gegenstimmen und Fakten eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen?
Ich glaube, da gibt es nicht die eine Antwort und dann ist alles gut. Aber es gibt so ein paar Tipps, die man für sich selbst befolgen kann. Nämlich, es gibt etwas, das nennt sich Outgroup Homogeneity. Das heißt, die Homogenität der Fremdgruppe. Klingt kompliziert, aber das Prinzip ist simpel. Wenn ich die anderen wahrnehme, dann habe ich oft das Gefühl, die anderen sind alle gleich. Meine eigene Gruppe, wir sind divers, wir sind Individualisten, Individualistinnen, wir sind vielschichtig. Man nimmt die anderen oft so als dieser homogene, komische Block da drüben war.
Die Republikaner sind Waffenträger, die alle Trump wählen und eigentlich alle Ausländer raushaben möchten.
Genau, und die Demokraten, die wollen alle irgendwie alle zu LGBT-Leuten machen und gleichzeitig, ich weiß nicht.
Mit ihrem Vogue-Virus infizieren und sind auch alle gekauft von den Tech-Milliardären zum Beispiel.
Und es geht auch ganz einfach, ich gebe nur ein Beispiel. Man hört das Wort Lastenrad, Fahrer, Fahrerin, hat ein Bild vor Augen. Man hört SUV-Fahrer, Fahrerin, hat ein Bild vor Augen. Also wir sind oft sehr stereotyp geprägt. Und wenn man sich dann aber anschaut, zum Beispiel die Gesamtmenge der Leute, die SUV fahren, da gibt es wahrscheinlich große Unterschiede. Und das ist eine Chance. Gehen wir zum Thema zurück. Was mache ich mit den Leuten, die sich so abwenden und die sagen, ich will von dieser Elite, von diesen Mainstream-Medien, von den, was weiß ich, Großkopferten gar nichts mehr hören? Dann würde ich sagen, Menschen sind komplex. Ganz viele Ansätze gegen Polarisierung versuchen eher zu schauen, okay, die Person ist da wütend auf die eine Gruppe oder hat da sehr negative Einstellungen. Aber gibt es etwas, wo man Gemeinsamkeiten hat? Und da kann schon helfen, wenn zum Beispiel zwei Leute für dasselbe Fußballteam halten, dass sie dann wieder sich weniger schlimm finden. Oder gesellschaftlich, wenn zum Beispiel Amerikaner, Amerikanerinnen an ihren Nationalstolz erinnert worden sind, dann hat das was Verbindendes gehabt, auch über Lager hinweg. Übrigens nur vor Donald Trump 2020 war das dann nicht mehr so positiv. Das heißt, da kann auch was kaputt gehen. Aber so dieses, wenn ich merke, dass manche Leute sich abwenden, würde mein Tipp sein, das negativ zu sehen, das kritisch zu sehen, aber zu sagen, die sind nicht alle gleich. Und auch bei der FPÖ sind zum Beispiel die Meinungen oft anders ausgeprägt als bei den anderen Parteien. Da wird das Klimathema deutlich anders gesehen. Klimawandel macht Menschen mit FPÖ-Präferenz weniger Sorgen. Aber selbst dort gibt es Leute, die FPÖ wählen und sagen, Klimawandel macht mir Sorgen. Und das ist eine Chance.
Besteht denn auch eine Möglichkeit, dass eine Positivkampagne das Online-Match bei dieser Nationalratswahlschlacht für sich gewinnt?
Ja, das gibt's. Das wirklich Interessante ist, ich habe das kurz angerissen, Es gibt so eine Neuuntersuchung von Susanna Pellets, die haben geschaut auf Facebook jetzt in europäischen Ländern in zwei, welche Emotionen haben eher eine Wahrscheinlichkeit, dass sie viel geteilt werden. Und auch manche positiven Emotionen waren, auch wie Belustigung oder auch eben Kammermuter gerührt sein, die waren sehr erfolgreich. Und diese Forscherin hat sinngemäß zu mir gesagt, die Debatte muss nicht so negativ geprägt sein, wie wir oft glauben. Das ist keine self-fulfilling prophecy. Da gibt es andere Emotionen, die Leute aktivieren. Ich kann nicht sagen, welche Partei was kommunizieren soll oder wo es eine Chance gibt, dass das ausgelöst wird. Aber der Mensch ist insofern auch ein emotionales Tier, als dass uns auch Hoffnung oder auch Gerührtsein motivieren kann, was zu tun. Und ich habe schon den Eindruck, dass manchmal Politiker, Politikerinnen so diesen Moment haben, wo so dieser Aufbruchsmoment da ist. Zum Beispiel auch gab es, glaube ich, eine Phase unter Christian Kern, wo die SPÖ das hatte.
Sebastian Kurz mit dem neuen Stil.
Damit es möglich ist, dass wir Österreich wieder zurück an die Spitze führen, damit es möglich ist, einen neuen Weg zu gehen, einen neuen Stil zu pflegen.
Genau, der neue Stil von Sebastian Kurz. Ich vermute, dass das Team von Andreas Babler hofft, dass sie irgendwie sowas erzeugen werden. Also diese positiven Emotionen, die sind wichtig. Es gibt einzelne Ideen, die durchaus gut ankommen können. Zum Beispiel, das ist jetzt keine positive Botschaft, aber die SPÖ hat neulich ein Recht auf analoges Leben gefördert. Das hat zum Beispiel gut funktioniert.
Recht auf analoges Leben hat mit Respekt gegenüber Älteren zu tun. Dass man nicht scheitert darum, weil man nicht die richtige App mit 83 am richtigen Tag noch runtergeladen hat und in der Früh noch Update gegeben hat, dass man überhaupt im Leben teilnehmen kann. Um das geht es in dieser Frage, Recht auf analoges Leben.
Scheint bei manchen gut angekommen
auf den digitalen Kanälen.
Fand ich besonders lustig. Aber ich glaube, viele von uns haben ja ambivalente Gefühle zum Thema Digitalem, dass man es irgendwo mag, aber sich auch irgendwo überfordert fühlt.
Wir müssen es irgendwie nutzen. Vor 5 Jahren meinten Sie, Facebook mache die FPÖ größer, als sie wirklich ist. Was sagen Ihnen denn die sozialen Medien heute über den möglichen Ausgang, über einen möglichen Ausgang der Nationalratswahl im Herbst?
Nehmen wir an, die FPÖ ist nicht so stark, wie sie derzeit in den Umfragen wirkt. Dann fürchte ich zum Beispiel, was das heißt im anerkennendes Wahlergebnis oder im Vertrauen in die Demokratie. Weil da wird eine Rhetorik genutzt, die bei manchen Fans schon nahezu den Eindruck erzeugen könnte, ganz Österreich wählt die FPÖ. Und Entschuldigung, selbst die stärksten Umfragen, die sind sehr stark, keine Frage. Aber das ist keine Mehrheit der Österreicher und Österreicherinnen. Und da wird eine Rhetorik genutzt, die so tut, als ob wir schon eine, quasi als ob es eine Alleinregierung FPÖ geben könnte.
Das wird ein blauer Wirbelwind werden, der durch dieses Land fährt und dann endlich einmal frische Luft in diesen Mief und in diesen Moder des politischen Systems hineinbringt. Und der dann einmal ordentlich ausputzt bis in die letzten Enden dieser Republik.
Also Ihre Sorge wäre, wenn jetzt das Gefühl ist, die FPÖ müsste eigentlich eine absolute Mehrheit erreichen, weil jetzt alle in FPÖ-Stimmung sind und alle reden darüber, dass die FPÖ gewinnen wird, haushoch gewinnen wird. Und es tritt dann nicht ein, dass die FPÖ so auslegen könnte, diese Wahl wurde manipuliert, uns wurde diese Wahl gestohlen.
Ich sage gar nicht, dass die FPÖ das selbst auslegt, aber im Lager der FPÖ-Fans, was die posten, wird ständig behauptet, ja, wenn die Wahl nicht manipuliert wird, dann wird die FPÖ vorne liegen. Und zum Beispiel dieses Zweifelsehen an legitim abgelaufenen Wahlen, das ist leider etwas, das immer wieder stattfindet. In den USA behauptet ja Donald Trump tatsächlich, ihm wäre die Wahl gestohlen worden, ohne Beleg. In Deutschland gibt es immer wieder die Geschichte, die AfD würde angeblich bei der Briefwahl benachteiligt werden und dann wählen tatsächlich wenig Fans von der AfD per Briefwahl, weil wenn so negativ über die Wahl geredet wird, nona net. Und dann entsteht eine self-fulfilling prophecy. Und in Österreich hatten wir auch schon einen Wahlkampf, die Bundespräsidentschaftswahl, wo einfach so diese Geschichten verbreitet wurden oder Zweifel gesät wurden in diesen Milieus, dass da was nicht fair abgelaufen sei. Also das gibt es dann auch so diese Gefahr, dass demokratische Wahlvorgänge mehr Skepsis erhalten, meines Erachtens, als es fair ist.
Sollte denn die FPÖ tatsächlich die Wahl gewinnen und vielleicht sogar in eine Regierung kommen oder sogar den Kanzler stellen, denken Sie dann, dass die Wutkampagnen dann weniger werden?
Ich weiß es nicht. Aber für die FPÖ ist Regieren an sich insofern schwieriger, als dass dann die Worte leichter überprüfbar sind. Und wir haben ja schon unter Innenminister Kickl gesehen, dass jetzt das Asylrecht nicht einfach so verschwindet, bloß weil ein FPÖler im Innenministerium sitzt. Ich bin da aber immer sehr zurückhaltend mit solchen Zukunftsvorhersagen, weil natürlich auch als regierende Einheit kann man sagen, man bringt nichts weiter, weil man zum Beispiel vom Deep State behindert wird. Das haben wir beim Donald Trump gesehen. Also es kann dann wieder neue Feindbilder geben. Oder es heißt, ja, wir würden so gern was machen, aber die Medien, die sind ja quasi unser Feind. Auch das hat zum Beispiel Donald Trump der Bevölkerung suggeriert.
Und ganz, ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch die Wahlkampfhelfer der anderen Parteien, die hier in der Halle sind. Und da kenne ich einige persönlich. Und deswegen möchte ich auch den einen oder anderen namentlich nennen. Herzlich willkommen in Ried, lieber ORF, geschätztes ATV, geschätztes Puls 4, lieber Standard.
Also da gibt es vielleicht dann wieder andere Tricks. Gleichzeitig, wenn zum Beispiel die FPÖ in der Regierung ist, muss man auch sagen, dann wird es Wut über die FPÖ in der Regierung geben. Weil ich glaube, eines ist gewiss, eine Mehrheit in Österreich wird nicht die FPÖ wählen. Und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen weiterhin sehr skeptisch auf eine FPÖ-Regierung oder FPÖ-Mitregierung schauen, auch wenn das diese Partei vielleicht anders darstellt.
Die Wut im Netz wird nicht verschwinden, egal wie diese Wahl ausgehen wird. Ich sage herzlichen Dank, Ingrid Brodnik, für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Inside Austria hören Sie auf allen Podcast-Plattformen auf der Standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard. Und falls Sie noch nicht genug Einblicke in die vielen Facetten Österreichs haben, dann habe ich noch einen Sehtipp für Sie. Der Standard hat ein neues Videoformat gestartet namens Österreich erklärt. Darin beschreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure, was unsere Republik ausmacht. Zum Start widmen wir uns den Parteien von links bis rechts. Zum Beispiel dem Erfolgsgeheimnis der FPÖ oder der großen Macht der ÖVP. Neue Folgen von Österreich erklärt finden Sie jeden Sonntag auf YouTube und auf derstandard.at. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich sage danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Margit Ehrenhöfer, Lucia Heisterkamp, Yasemin Yüksel und Christoph Neuwirth. Ich bin Scholt Wilhelm. Tschüss und Baba.